NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Annette Wieners. Schönen guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Brexit, Stand der Dinge. Wie geht es jetzt weiter und wie reagieren die EU-Mitgliedstaaten? Die Warnstreiks bei den Lufthansa-Tochtergesellschaften dauern länger an als ursprünglich angekündigt. Wir kommentieren das auch. In der Schweiz ist ein neues Parlament gewählt worden. Die Grünen sind die großen Gewinner des Tages. Wir berichten darüber. Und am Ende der Sendung gibt's den Sport vom Sonntag. Aber zuerst zur unendlichen verwickelten Geschichte namens Brexit. Der britische Premierminister ist gestern vom Unterhaus gezwungen worden, die EU um einen Aufschub für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Gemeinschaft zu bitten. Aber er hat es auf seine Weise getan, nämlich ohne Unterschrift und mit einer Art persönlichem Zusatzanschreiben, dass er den Aufschub trotz allem für eine ganz schlechte Idee halte und sich auch von dem offiziellen Antrag distanziere. Jens-Peter Marquardt aus London.
Ein Verwirrspiel. Im ersten Brief, den er nicht handschriftlich unterzeichnet hat, folgt der britische Premierminister dem Auftrag des Parlaments und beantragt bei der EU eine Verschiebung des Austritts bis zum 31. Januar 2020. Im zweiten Brief an, so wörtlich, Dear Donald, also an EU-Ratspräsident Tusk und mit eigenhändiger Unterschrift versehen, empfiehlt Boris Johnson dann aber, den britischen Antrag abzulehnen. Denn eine weitere Verschiebung würde den Interessen der Europäischen Union und Großbritannien schaden und die britisch-europäischen Beziehungen belasten. Johnson konterkariert also mit dem zweiten Brief den ersten. Die Opposition findet das unmöglich. Labours Schattenfinanzminister John McDonnell sagte: Der zweite Brief erscheint mir als Missachtung des Parlaments und unterminiert den eigentlichen Antrag. Und diesen Antrag nicht einmal zu unterschreiben, da verhält sich der Premierminister wie ein verzogener Rotzbengel. Boris Johnson bleibt jedenfalls dabei. Er werde das Land am 31. Oktober aus der EU herausführen. Sein Kabinett unterstützt ihn dabei. Außenminister Dominic Raab erklärte, niemand könne den Premierminister zu etwas anderem zwingen. Vizepremier Michael Gove hält eine Verschiebung ebenfalls für ausgeschlossen. Wir schaffen den 31. Oktober. Wir bekommen bis dahin das Austrittsabkommen durchs Parlament. Auch Abgeordnete, mit denen wir in der Vergangenheit nicht übereingestimmt haben, die aber die demokratische Entscheidung des Volkes respektieren, werden dafür stimmen. Die Opposition sieht das anders. Sie will die Daumenschrauben ansetzen, den Premierminister mit Änderungsanträgen quälen, wenn er das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen morgen erneut ins Unterhaus einbringt und am Tag darauf die Beratungen über die Ausführungsgesetze beginnen. Labours Brexit-Sprecher Keir Starmer nannte einige Forderungen, die die Opposition durchsetzen will. Wir wollen, dass Großbritannien in der Europäischen Zollunion bleibt und sich auch weiter ganz eng an den EU-Binnenmarkt anlehnt. Wir werden auch die Schlupflöcher schließen, die zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einem ungeregelten Austritt führen könnten. Und wir wollen erreichen, dass ein Austrittsabkommen, egal wie es am Ende aussieht, noch einmal dem Volk in einem Referendum vorgelegt wird, verbunden mit der Frage, ob das Land unter diesen Bedingungen austreten oder doch in der EU bleiben soll. Erst einmal aber wird sich die Justiz mit Johnsons umstrittenen Briefen beschäftigen. Ein Gericht in Edinburgh wird morgen darüber entscheiden, ob das zweite Schreiben, das erste inhaltlich konterkariert, rechtmäßig ist.
Verwirrende Post aus London, also ein nicht unterschriebener Antrag auf Fristverlängerung für den Brexit und ein persönlicher unterschriebener Brief hinterher, dass der britische Premierminister den Aufschub selbst nicht unterstützt. Chaos made in Great Britain. Selbstverständlich aber hat EU-Ratspräsident Tusk die Post entgegengenommen. Astrid Korall in Brüssel. Und was passierte dann?
Ja, dann haben sich die EU-Botschafter zusammengesetzt heute Morgen. Das ging aber nicht besonders lange. Sie haben auch keine konkreten Entscheidungen getroffen. Das war auch nicht erwartet worden, sondern sie haben laut eines Diplomaten diesen Verlängerungsantrag aus London zur Kenntnis genommen. Und jetzt kümmert sich Ratspräsident Donald Tusk weiter darum. Er will in den nächsten Tagen mit den Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten darüber beraten und dabei auch die weiteren Entwicklungen auf britischer Seite berücksichtigen.
Hat Tusk denn auch was dazu gesagt, dass der offizielle Antrag keine Unterschrift trägt und dass es diesen zweiten persönlichen Distanzierungsbrief von Johnson gab?
Nein, dazu hat man nichts gehört und offenbar ist das auch eher in Großbritannien eine Frage, aber mein Eindruck ist, dass das in Brüssel keine allzu große Rolle spielt. Zumal es ja auch noch ein weiteres Schreiben gab, nämlich ein Begleitschreiben des britischen Botschafters. Und in dem lässt er keine Zweifel an einer Brexit-Verlängerung. Und er spricht auch davon, dass man sich mit diesem Schreiben an die gesetzlichen Vorgaben hält, nämlich dass man eine Verschiebung des Brexits beantragen musste.
Wie werden sich die EU-Mitgliedstaaten jetzt verhalten?
Die warten jetzt erstmal ab, denn ob eine solche Verschiebung überhaupt am Ende nötig wird, das hängt ja jetzt davon ab, was in Großbritannien nächste Woche passiert. Aber nichtsdestotrotz, es gilt schon als wahrscheinlich, dass die Staats- und Regierungschefs einer Verlängerung zustimmen würden. Wenn sie das nämlich nicht machen würden, dann würde das möglicherweise einen harten Brexit bedeuten, also einen Austritt der Briten ohne Vertrag. Und dann könnte man der EU quasi den schwarzen Peter dafür geben. Und das will man natürlich auch nicht.
Aber wie ist denn die allgemeine Stimmungslage? Also die EU-Mitgliedstaaten müssen ja langsam den Eindruck bekommen, dass sie über jedes Stöckchen springen müssen, das Boris Johnson ihnen hinhält.
Ja, also ich glaube, so insgesamt ist die Stimmungslage nicht besonders gut. Da ist hier in der EU durchaus Frust zu hören, auch Ernüchterung. Und vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die EU eigentlich genug andere Themen hat, über die dringend gesprochen werden muss. Aber vielleicht noch eins zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass es durchaus Stimmen in Brüssel gibt, die finden das nachvollziehbar, was da gestern in London passiert ist, dass das Unterhaus diese Abstimmung erstmal jetzt verschoben hat. Auch dahinter steckt natürlich eine Hoffnung, nämlich die, wenn sich das britische Unterhaus nicht einigt und gleichzeitig die Staats- und Regierungschefs sagen, okay, wir verschieben den Brexit jetzt nochmal, dann könnte es ja auch möglicherweise in Großbritannien zu einem zweiten Referendum kommen. Und dann wäre ja theoretisch die Möglichkeit da, dass die Briten sagen, doch, wir bleiben doch in der EU. Also insgesamt kann man vielleicht sagen, die Lage ist verwirrend. Jeder hat so seine Hoffnungen und Wünsche. Aber ich glaube, klar ist auch, dass uns dieses Brexit-Drama noch ein bisschen weiter beschäftigen wird.
Astrid Korall aus Brüssel, Dankeschön. Die Gewerkschaft der Flugbegleiter UFO hatte für heute Morgen Warnstreiks angekündigt bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings, Germanwings, SunExpress und Cityline. Ursprünglich sollten die Streiks von 5 Uhr in der Früh bis um 11 Uhr dauern, aber dann wurden sie doch bis um Mitternacht verlängert. Sie laufen also noch. Durch diese Verlängerung sind jetzt natürlich mehr Flüge betroffen und trotzdem gibt es höchst unterschiedliche Einschätzungen, welche Schlagkraft die Warnstreiks denn überhaupt haben. Die Lufthansa hält die Gewerkschaft UFO nicht einmal für einen legitimen Verhandlungspartner. Roman Warschauer berichtet.
Es regnet leicht am Frankfurter Flughafen. Vor dem Tor der dortigen Lufthansa-Basis hat die Flugbegleitergewerkschaft UFO ein kleines Zelt aufgeschlagen. Einige Funktionäre der Gewerkschaft sind hier, um vor allem Fragen der Presse zu beantworten. Unter anderem Nikolai Baublies, Sprecher der Gewerkschaft. Er ist mit dem Beginn des Streiks mehr als zufrieden.
Normalerweise hätte man glauben müssen, dass mit Management-Crews und Streikbrechern die ersten Stunden gar nichts passiert. Von daher sind wir positiv überrascht. Und es kommt ja noch dazu, dass weiterhin 4 Fluggesellschaften für die Eurowings fliegen. Also die SunExpress Türkei fliegt, die LGW fliegt, die Brussels. Also von daher, das ist schon beeindruckend.
Die Lufthansa bzw. die Tochterunternehmen hatten im Vorfeld des Warnstreiks angekündigt, keinen Sonderflugplan aufzulegen, sondern möglichst alle Flüge durchführen zu wollen. Das scheint nicht ganz aufzugehen. Mehrere Dutzend Flüge fallen an den deutschen Flughäfen aus. Vor allem in Berlin, in Stuttgart oder auch in Hamburg. In Frankfurt hingegen gibt es noch kaum Auswirkungen. UFO-Sprecher Baublies sagt, die Lufthansa bzw. die Tochter-Airlines versuchten alles, um die Flugzeuge doch noch in die Luft zu bekommen.
Sie greift jetzt sogar zu Mitteln, die man tatsächlich so gar nicht mehr kennt, nämlich wirklich aktive Streikbrecherprämien. Es wird jetzt an alle Crews, werden E-Mails verschickt mit bitte, bitte kommt zum Flug, bitte kommt aus dem Frei. Wir schaffen es doch nicht, die Flieger in die Luft zu kriegen. Ihr kriegt 200 Euro extra. Und das ist natürlich schon eine Nummer bei Leuten, die sehr wenig verdienen.
Beim Airline-Konzern hingegen bewertet man die Auswirkungen des Streiks völlig anders. Eine Zahl der ausgefallenen Flüge will Sprecher Martin Leutke zwar nicht nennen, er sagt vielmehr.
Wir haben erstmal festzustellen, dass heute über 90% aller Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zum Dienst erschienen sind und damit nicht am Streik teilnehmen. Bei SunExpress war es nur ein Kollege, der sich überhaupt streikend gemeldet hat. Von daher ist das ein sehr klares Zeichen.
Die Gewerkschaft interpretiert diese Zahlen anders. Vor allem das Beispiel mit nur einem streikenden Flugbegleiter bei der SunExpress. Niemand müsse sich streikend melden, heißt es von der Gewerkschaft. Von daher sei diese Zahl wenig überraschend. Bei SunExpress gebe es vielmehr einige Flugausfälle. Noch bis Mitternacht soll der Warnstreik weitergehen. Und auch danach dürfte der Konflikt nicht beigelegt sein. Denn die Lufthansa hält an ihrer Position fest, die UFO sei nicht verhandlungsfähig, Sprecher Martin Leutke.
Wir halten den Streik für rechtswidrig, weil die Vertretungsberechtigung des UFO-Vorstandes und auch der Gewerkschaftsstatus der UFO ungeklärt ist. Das haben wir in den vergangenen Tagen klar zum Ausdruck gebracht.
Die Lufthansa könnte das jetzt angesichts des Streiks im Eilverfahren vor Gericht bewerten lassen. Doch offenbar will man das derzeit gar nicht. Ein ordentlicher Gerichtstermin zu dieser Frage ist für Ende April angesetzt. Bis dahin dürfte es nach der Logik der Lufthansa also keine offiziellen Gespräche mit der Gewerkschaft geben. Diese will deswegen weiter Druck machen, UFO-Sprecher Nikolai Baublies.
Wir werden morgen mit all unseren Tarifkommissionen zusammensitzen und man muss davon ausgehen, dass es weitergeht und dass wir natürlich auch kurzfristig weitere Streiks machen. Ob die länger sind, ob die überall sind, das kann man dann wirklich erst wissen, wenn es auf unserer Homepage steht, wenn wir zum Streik aufrufen.
Dann ist es also auch gut möglich, dass nicht nur die Tochterfluggesellschaften, sondern auch die Lufthansa selbst bestreikt wird.
Dass der Streik heute verlängert wird, hatte die Gewerkschaft UFO erst am frühen Morgen mitgeteilt. Und auch das wirft ein Licht auf das Verhältnis zwischen Lufthansa und UFO. Es gilt nämlich als zerrüttet. Und im Hintergrund spielt auch noch eine Konkurrenzgewerkschaft mit, nämlich Verdi. Michael Westorf kommentiert.
Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Streiks wussten. Nach den üblichen Mustern ist dieser Warnstreik nicht mehr zu erklären. Normalerweise stellt eine Gewerkschaft eine Forderung, sagen wir 4% mehr Gehalt. Der Arbeitgeber bietet nur 2%, es kommt zum Streik. So hat auch diese Auseinandersetzung Anfang der Woche begonnen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO forderte 1,8% mehr Geld für die Lufthansa-Flugbegleiter. Lufthansa ging darauf ein, zahlt freiwillig sogar 2%. Trotzdem hat UFO die Streiks nicht abgeblasen. Denn bei dem Konflikt geht es längst um was anderes als in klassischen Tarifauseinandersetzungen. Ums Prinzip, um Eitelkeiten, um die Zukunft der Gewerkschaft UFO und um den Konkurrenzkampf zwischen UFO und Verdi. Beide Gewerkschaften streiten darüber, wer die Flugbegleiter am besten vertritt. Wer am lautesten schreit, hat die Flugbegleiter auf seiner Seite, scheint UFO zu denken. Zudem geht es um die nach wie vor ungeklärte Frage, ob UFO überhaupt Tarifverhandlungen führen darf. Die Lufthansa hat daran Zweifel. Nach Querelen in der Gewerkschaft hat UFO einfach einen neuen Vorstand eingesetzt. Lufthansa spricht UFO deshalb die Tariffähigkeit ab und erkennt die Gewerkschaft nicht als Vertretung der Flugbegleiter an. Wer in dieser Frage recht hat, ich kann es nicht beurteilen. Dafür gibt es Gerichte, die das klären könnten. Die werden von beiden Seiten auch immer wieder angerufen. Aber auf eine endgültige Klärung scheint UFO nicht warten zu wollen. Stattdessen holt die Gewerkschaft heute den ganz dicken Hammer raus. Denn dies ist kein üblicher Warnstreik. Die Gewerkschaft verstößt gegen ein ungeschriebenes Gesetz in der Luftfahrt. Am Beginn eines Konfliktes, und das ist ein Warnstreik, wird dieser üblicherweise nicht auf dem Rücken von Urlaubsreisenden ausgetragen. Genau das tut UFO aber. Sie bestreikt ausgerechnet die Ferienflieger Eurowings und SunExpress und das auch noch an einem Sonntag in den Herbstferien, wenn viele Reisende aus dem Urlaub zurück wollen. Damit zeigt die Gewerkschaft, dass sie vor nichts zurückschreckt. Was sollen denn dann die nächsten Schritte sein? 6 Wochen Streik am Stück, am besten über Weihnachten? UFO ist auf einem Weg, in die Fußstapfen der Lokführergewerkschaft zu treten. Schon einmal hat eine Kleinstgewerkschaft die Republik lahmgelegt. Ein tolles Vorbild für UFO. Medien bezeichneten den damaligen Vorsitzenden der Lokführergewerkschaft, Klaus Weselski, als den meistgehassten Gewerkschafter Deutschlands. UFO-Chef Daniel Flohr ist auf dem besten Weg, diesen Titel von Weselski zu erobern. Wenn das sein Ziel war, hatte der Streik heute wenigstens einen Sinn. Zumindest für ihn.
Michael Westerhoff kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der Schweiz wurde heute ein neues Parlament gewählt. Die ersten Hochrechnungen liegen vor und demnach können sich die grünen Parteien freuen. Es ist zwar noch nicht klar, wie sich die Regierung künftig zusammensetzt, denn die Rechtsgerichteten bleiben die stärkste Kraft, aber sie haben verloren und die Grünen haben so viel dazu gewonnen, dass man schon nach einer passenden Beschreibung für den Vorgang sucht. Karl-Dietrich Meurer.
Nach dem Rechtsrutsch vor 4 Jahren zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise erlebte die Schweiz nun den vorhergesagten Grünrutsch. Unter dem Eindruck der auch in der Eidgenossenschaft intensiv geführten Klimadebatte erzielten beide Schweizer Ökoparteien deutliche Zuwächse. Die grünliberale GLP, die auf liberale Wirtschaftspolitik mit strikten Umweltauflagen setzt, und noch stärker die Grünen. In den Schweizer Medien ist bereits von einer grünen Welle die Rede. Doch selbst dieser Begriff, so meinte Peter Biri vom Meinungsforschungsinstitut GFS Bern im Schweizer Radio SRF nach Vorstellung der ersten Hochrechnung, selbst dieser Begriff würde den Wahlausgang nicht treffend beschreiben.
Grüne Welle ist vielleicht unterdessen das falsche Stichwort. Man könnte schon fast sagen, es handelt sich um einen grünen Monsun. Wir haben starke Zugewinne für die Grünen. Wir haben spürbare Zunahme bei den Grünliberalen.
Balthasar Glättli, der bisherige Fraktionschef der Grünen im Nationalrat, führt den Stimmengewinn auf das langjährige Engagement der Partei in der Klimapolitik zurück.
Ich glaube, die Grünen konnten deshalb am meisten von dieser Klimawahl profitieren, weil wir glaubwürdig sind. Wir haben das Thema schon seit Jahren bearbeitet, auch dann, als es nicht sexy war. Und deshalb sind wir diejenigen, denen man am meisten zutraut, ernst zu machen mit mehr Klimagerechtigkeit.
Für den Grünen ist klar, dass von dieser Wahl ein klares Signal an alle Parteien in der Schweiz ausgeht, wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen. Diese Wahl macht die Grünen erstmals überhaupt zur viertstärksten Partei in der Schweiz. Auf Rang 2 und 3 liegen nach wie vor die Sozialdemokraten und die rechtsliberale FDP, die, den Hochrechnungen zufolge, beide jedoch Verluste hinnehmen mussten. Die stärkste Kraft im Berner Parlament bleibt weiterhin die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei. Die SVP, die von der AfD in Deutschland als Vorbild betrachtet wird, positionierte sich im Wahlkampf mit umstrittenen Plakaten als EU-kritisch, setzte wie gewohnt auf eine Begrenzung der Zuwanderung und sprach von Klimahysterie. Nach einem Rekordergebnis bei den letzten Wahlen musste die SVP nun federn lassen. Schuld daran seien aber nach Ansicht des bisherigen SVP-Fraktionschefs Adrian Amstutz nicht etwa die von der Partei propagierten Positionen. Stimmen verloren habe man.
Ja, weil die Medien die Themen verschwiegen haben, ganz einfach. Aber das wird ja wieder hochkommen und wir kommen mit der Begrenzungsinitiative nächsten Frühjahr, wo die Menschen in der Schweiz bestimmen können, ob sie die maßlose Zuwanderung bis hin zu einer 10 Millionen Schweiz unter Zubetonierung des Landes tolerieren wollen. Und ich bin überzeugt, da wird die SVP wieder punkten.
Eine der Fragen nach der Wahl ist, ob die Grünen einen Sitz in der Regierung für sich reklamieren werden. Der siebenköpfige Bundesrat wird in der Schweiz traditionell von den vier stärksten Parteien gebildet. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass sich die Zusammensetzung der Regierung bereits nach einem ersten derartigen Wahlerfolg ändert. Doch auch so ist klar, dass Schweizer Politik künftig eine stärker grüne Ausrichtung haben wird.
Ermittlungen gegen einen DAX-Konzern. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen des Verdachts auf Bestechung im Auslandsgeschäft von Fresenius Medical Care. Das ist ein deutsches Unternehmen, das weltweit führend ist bei Produkten und Dienstleistungen für Nierenkranke. WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung liegen Informationen über die Vorwürfe vor. Andreas Braun mit Einzelheiten.
Die Grundlage der Ermittlungen in Frankfurt sind unter anderem die Erkenntnisse der amerikanischen Börsenaufsicht SEC und des US-Justizministeriums. Ende Februar 2019 unterzeichneten der FMC-Chef Rice Powell und sein Finanzvorstand Mike Brosnan einen Vergleich mit letzterem. Darin heißt es:
Das Unternehmen gibt zu, akzeptiert und erkennt an, dass es nach US-amerikanischem Recht für die Handlungen seiner leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter verantwortlich ist, die in der beigefügten Tatsachenerklärung aufgeführt sind, und dass die darin beschriebenen Tatsachen wahr und richtig sind und eine vorsätzliche Verletzung des Antikorruptionsgesetzes darstellen.
Auf die Erklärung folgten Beschreibungen von Korruptionsfällen rund um den Globus. Wenige Wochen später legte die SEC einen Bericht zu Praktiken der Jahre 2009 bis 2016 vor. Mitarbeiter von Fresenius Medical Care hätten demnach $30 Millionen an Schmiergeldern gezahlt, so der Vorwurf. Die Liste der Länder, in denen das passiert sein soll, ist umfangreich, darunter Saudi-Arabien, Kamerun, Burkina Faso, die Elfenbeinküste und Senegal. Zudem habe es fragwürdige Zahlungen in der Türkei, Spanien, Portugal, China, Serbien, Bosnien, Marokko und Mexiko gegeben. Die Gelder sollen vornehmlich an Ärzte und staatliche Angestellte geflossen sein. Im Gegenzug sollen die mutmaßlich Bestochenen unter anderem bei der Behandlung von Nierenerkrankungen auf die Produkte von Fresenius Medical Care gesetzt haben. Auch öffentliche Aufträge soll der Konzern so irregulär erhalten haben. FMC erklärte dazu in einer Pressemitteilung, man freue sich über die Einigung mit den US-Behörden. Außerdem:
Das Unternehmen hatte die Behörden bereits im Jahr 2012 freiwillig über damals selbst eingeleitete Untersuchungen zu Geschäftspraktiken in einigen Ländern außerhalb der USA informiert, die möglicherweise gegen das US-amerikanische Antikorruptionsgesetz verstoßen haben.
Mit der Zahlung von gut $230 Millionen schien der Fall für den Konzern erstmal ausgestanden. Doch nun haben auch deutsche Behörden den Faden aufgenommen und es droht entsprechend neuer Ärger. FMC teilte dazu mit, man habe die zuständigen deutschen Behörden Behörden selbst frühzeitig über den Stand der eigenen sowie der Ermittlungen der US-Behörden informiert und kooperiere seitdem auch vollumfänglich. Intern habe man außerdem die Fälle gründlich aufgearbeitet und auch personelle Konsequenzen gezogen.
In Hongkong ist es in den vergangenen Tagen verhältnismäßig ruhig gewesen, aber jetzt sind doch wieder schwere Unruhen ausgebrochen. Es gibt ja auch seit Monaten überhaupt keine Annäherung zwischen den Demonstranten und der Regierung, die die Sonderwirtschaftszone Hongkong dem chinesischen Festland annähern will. Die Demonstranten kämpfen für Demokratie und den Erhalt bestimmter Unterschiede zum übrigen China, aber die Proteste arten nun doch wieder in Gewalt aus. Frank Eichmann berichtet.
Es begann als friedlicher Protest am Sonntagmittag im Süden der Halbinsel Kowloon. Dort, wo eigentlich Touristen flanieren, strömten Zehntausende zusammen. Und schon das war illegal, warnte die Polizei über ihre Online-Kanäle. Denn die Polizei hatte keine Genehmigung erteilt. Die Organisatoren der Civil Human Rights Front waren am Samstag mit ihrem Einspruch vor dem Berufungsgericht gescheitert. Ich habe kein Vertrauen mehr, sagt dieser junge Demonstrant, weder in meine Regierung noch in die chinesische Zentralregierung. Die ist totalitär. Seit 4 Monaten werden unsere Proteste unterdrückt und wir werden wohl nie die Demokratie erhalten und das allgemeine Wahlrecht, das man uns bei der Übergabe Hongkongs an China versprochen hat. Auffallend zu Beginn, keine Polizei weit und breit. Die Demonstranten regeln selbst diszipliniert den Straßenverkehr, bis es einfach zu viele sind. Und dann marschiert der Zug los in 2 Parallelstraßen Richtung Norden. Viele Regenschirme, viele Gesichtsmasken gegen das Vermummungsverbot, viele Transparente. Neben den seit Monaten wiederholten 5 Grundforderungen geht es auch um die Ablehnung des Anfang Oktober verhängten Vermummungsverbots. Eine Frau verteilt kostenlos Einweg-OP-Masken. Die Nachfrage ist groß. Ohne Maske verhaftet werden, sagt sie, da kann man bis zu 1 Jahr ins Gefängnis kommen oder eine hohe Geldstrafe erhalten. Das verletzt die Menschenrechte. Kurz vor 3, während immer noch Hunderte die Nathan Road entlang demonstrieren Richtung Norden, in einer Seitenstraße schwarz vermummte, die aus Mülltonnen und herausgerissenen Geländern Barrikaden errichten. Eine andere Gruppe mit Pflastersteinen und Metallstangen zerschlägt die Glasverkleidung einer U-Bahn-Station. Denn vom friedlichen Nahverkehrsmittel ist die mehrheitlich der Hongkonger Regierung gehörende U-Bahn-Gesellschaft zum Feindbild geworden. Einer der schwarz vermummten, schwer zu verstehen unter seiner aufgesetzten Gasmaske. Ja, diese Gewalt, ich halte sie für angemessen. Im Juni waren wir absolut friedlich, ab Juli aber hat die Polizei zunehmend Gewalt gegen uns eingesetzt. Wir müssen zeigen, dass wir uns das nicht bieten lassen und selbst verteidigen. Gegen 4 beginnt eine Schlacht vor der Polizeistation auf der Nathan Road. Molotow-Cocktails fliegen über die Mauer, vom Dach löschen Polizisten mit C-Rohren und feuern immer wieder Tränengas. Allgemeines Chaos, bis aus Richtung Süden ein Wasserwerfer naht und die Straße blau hinterlässt. Vom gefärbten, mit Reizstoff versetzten Wasser, das auch Journalisten abbekommen. Es folgen Räumpanzer, Dutzende Einsatzfahrzeuge. Mit Härte und viel Tränengas erobern Polizisten die ehemalige Demonstrationsroute zunächst zurück. Gummigeschosse gegen Molotow-Cocktails. Bis in den späten Abend bleibt der Stadtteil Mong Kok unübersichtlicher Schauplatz einer weiteren Straßenschlacht, die als friedliche Demonstration begann.
Zum ersten Mal hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seinen Friedenspreis an einen Fotografen vergeben, an den Brasilianer Sebastião Salgado für seine überaus eindrucksvollen Bildbände. Sie zeigen die Natur der Erde, aber auch Menschen in extremen Situationen. Heute Vormittag wurde Salgado in der Frankfurter Paulskirche geehrt und der Festredner war der Regisseur Wim Wenders, der mit Salgado befreundet ist und auch schon eine Dokumentation über ihn gedreht hat. Henrik Heinze berichtet.
Sebastião Salgado, sagt sein Lobredner Wim Wenders, ist Fotograf und Forscher des Friedens. Ein Mann, der weltweit die Ungerechtigkeit und das Elend fotografiert hat, die echten Frieden unmöglich machen. Grundlagenforschung nennt Wenders das und preist Salgados monumentale Bildbände. Eine Langzeitstudie über hart schuftende und bescheiden lebende Arbeiter, eine weitere über Entwurzelte und Geflohene. Und zuletzt Salgados wohl bekanntester Bildband, Genesis. Eine Zusammenstellung, so Wenders, glorreicher Bilder von unserem glorreichen Planeten. Berühmt geworden sind etwa Salgados hochästhetische, lichtsatte Fotos aus der Antarktis, Pinguine in einer Welt aus Wasser und Eis.
Mit diesen 3 monumentalen, monolithischen Arbeiten allein hat uns dieser Mann die Bedingungen von Frieden vor Augen geführt. Es kann keinen Frieden ohne soziale Gerechtigkeit und ohne Arbeit geben. Es kann keinen Frieden ohne Anerkennung der Menschenwürde geben. Und ohne die Beendigung der unnötigen Zustände von Armut und Hunger. Und es kann keinen Frieden geben, ohne dass wir die Schönheit und Heiligkeit unserer Erde achten.
Wenders hat Salgado vor einigen Jahren in einem Dokumentarfilm porträtiert, Das Salz der Erde. In der Frankfurter Paulskirche würdigt er den Freund Salgado nun nicht nur als Friedensfotograf, sondern auch als Aktivisten, der im Kampf gegen das Regenwaldsterben fast 3 Millionen Bäume gepflanzt hat. Der 75-jährige Salgado dankt in seiner Rede dem Börsenverein des deutschen Buchhandels, der den Friedenspreis gestiftet hat. Mit dieser Auszeichnung erkenne man die, Zitat, Früchte seiner Lebensreise an.
Mit der diesjährigen Wahl wird mein Schaffen gewürdigt, meine Fotografien, mein Einsatz und mein Engagement für die Förderung pazifistischer Ideen. Ich danke Ihnen voller Rührung und Stolz.
Der Fotograf Sebastião Salgado, der dann aber noch etwas hinzufügt. Nicht die Früchte seiner Lebensreise seien ausgezeichnet worden, ebenso sehr gebühre der Preis seiner Frau Lelia. Und ganz ausdrücklich widmet Salgado die Auszeichnung auch den Menschen, die er fotografieren durfte. Den tunesischen Arbeitsmigranten und portugiesischen Bauarbeitern, den Flüchtlingen in Mosambik und den indigenen Völkern Südamerikas.
Und damit zum Sport im Echo des Tages. Wir starten gleich mit Fußball. Zum Abschluss des 8. Spieltags der Bundesliga spielt Hoffenheim gegen Schalke. Nicole Seifert ist bei mir im Studio. Das Spiel läuft ja noch. Wie steht's denn?
Ja, gerade ist Halbzeit und es ist noch kein Tor gefallen. Zur Pause steht es 0:0 zwischen Hoffenheim und Schalke. Schauen wir auf die Blitztabelle. Aktuell bleibt Schalke damit Tabellensechster. Nämlich nur mit einem Sieg könnte Schalke heute die Tabellenführung übernehmen. Aber es sind ja noch 45 Minuten Zeit.
Vorher schon im ersten Sonntagsspiel der Bundesliga hat Köln zu Hause gegen Paderborn gespielt. Und wer hat da den Platz als Sieger verlassen?
Ganz klar Köln, und zwar in mehrerer Hinsicht. Endlich mal wieder ein Heimsieg für Köln, der erste Heimsieg in dieser Saison. Das tat den Kölnern gut, 3:0 gegen Paderborn. Köln und Trainer Achim Beierlotzer sind damit erstmal raus aus den Abstiegsrängen.
Wir sind sehr, sehr froh über die Leistung, sehr froh über die 3 Punkte, weil sie natürlich einfach wichtig waren. Wir wissen ja, wir können auch die Tabelle lesen und wir wissen auch, dass 4 Punkte einfach zu wenig sind. Und jetzt kriegen wir einen Dreier und das ist natürlich immer super wichtig, gerade gegen einen direkten Konkurrenten. Und deshalb sind wir sehr zufrieden.
Ja, trotzdem, die Situation bleibt brenzlig für Köln. Köln ist jetzt zwar Tabellen-15., hat aber nur einen Punkt Vorsprung auf den vorletzten Mainz. Ja, und dann hat Köln eben nur gegen das Schlusslicht Paderborn gewonnen und die stehen ja nur mit einem Punkt am Ende der Tabelle. Frust also daher bei Paderborn und Luca Kilian.
Ja, wir waren in den ersten Minuten waren wir überhaupt nicht drin. Wir hatten uns natürlich vorgenommen zu gewinnen und dann kriegen wir auch ein frühes Gegentor und das hat uns natürlich nicht in die Karten gespielt und scheiß Gefühl.
Tja, Paderborn bleibt damit auch am 8. Spieltag sieglos.
In der 2. Fußball-Bundesliga hat Stuttgart heute gegen Kiel 0:1 verloren. Das freut natürlich Kiel, aber auch 2 weitere Mannschaften profitieren von der Stuttgarter Niederlage. Welche sind das?
Ja, das ist einmal Bielefeld und das ist einmal Hamburg. Hamburg bleibt damit nämlich erstmal Tabellenführer, punktgleich vor Stuttgart und Bielefeld mit 2 Punkten weniger. Aber Bielefeld spielt morgen ja gegen Hamburg und das bedeutet, Bielefeld könnte mit einem Sieg gegen Hamburg die Tabellenführung der 2. Liga übernehmen. Frust dagegen bei Bochum. In letzter Minute musste sich Bochum mit einem 3:3 gegen Karlsruhe zufrieden geben. Es war ein turbulentes, unruhiges Spiel. Bochum und Anthony Losilla spielbestimmend, aber nicht konsequent genug im Abschluss.
Das war ein Spiel, das wir normalerweise einfach gewinnen sollen. War heute alles für uns, aber wir haben einfach nicht alles gemacht, um die 3 Punkte zu holen. Wir haben zu wenig gemacht, viel zu viel Unsicherheit auf unser Spiel, die uns einfach momentan bremsen.
Außerdem trennten sich Hannover und Osnabrück 0:0. Und noch Ergebnisse aus der deutschen Eishockeyliga. Da hat München gegen die Krefeld-Pinguine mit 2:1 gewonnen. Und die Düsseldorfer EG verlor bei den Kölner Haien mit 1:4. Düsseldorf hat damit den vorübergehenden Sprung auf Platz 2 verpasst. Für die Kölner Haie war es der 3. Erfolg in Serie.
Dankeschön, Nicole Seifert. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.